Ja, wir beten doch gerade noch zum Anfang vor der Predigt. Vater, wir haben gesungen, jeden Moment, solange mein Herz schlägt, wenn wir dich ehren, wenn wir dich lieben. Und wir können nur Danke sagen, dass du uns einmal mehr durchgetragen hast durch das Jahr 2017 und dass wir jetzt im 2018 dürfen stehen und der Wunsch bleibt bestehen. Wir wollen dich lieben, wir wollen dich ehren, solange unser Herz schlägt. Auch gerade mit dem Gottesdienst. Wir wollen vor dich kommen. Wir wollen dir die Ehre geben und wir wollen uns in dein Wort vertiefen. Und wir bitten dich darum, dass du uns Wegweisung gibst, dass wir dein Wort verstehen dürfen, dass unser Glaube gefestigt werden durch dein Wort. Amen. Der Marc hat es angetönt. So ein Jahreswechsel ist ein optimaler Zeitpunkt, um sich irgendwelche Vorsätze zu nehmen. Und wir nehmen es mal wunder, wer von euch, gibt es jemanden, der sich Vorsätze genommen hat? Will sich jemand outen? Nicht allzu viele. Also ich gehöre ehrlich gesagt auch zu denen, die nicht viel von Neujahrsvorsätzen halten, aber das Jahr hat es mich auch erwischt. Gibt etwas, wo ich muss sagen, das will ich ändern im nächsten Jahr. Was mich aber noch mehr Wunder nimmt, und lasst uns doch da schnell zusammentragen, was sollten denn eigentlich Neujahrsvorsätze bewirken? Oder allgemein Vorsätze, was erhofft sich der Mensch von Vorsätzen? Habt ihr da gewisse Ideen? Änderung, Verbesserung, genau. Und was für eine Verbesserung? Mehr Glück, mehr Gesundheit, vielleicht auch ein erfüllteres Leben. Oder? Wenn ich das könnte ändern in meinem Leben, würde es mir besser gehen. Mein Leben wäre schöner, es wäre erfüllter. Ich habe mal die 10, oder nicht ich habe es zusammengetragen, sondern T-Online hat das zusammengetragen, eine Studie in Deutschland, eine Befragung, die von der DAK, Krankenkasse, gemacht wurde, ist 3.500 deutsche Personen sind befragt worden und das sind die 10 häufigst genannten Vorsätze für 2018. Sind insofern eigentlich nicht erstaunlich. Ich würde sagen, alle Jahre etwa die gleichen Topseller, einfach ein bisschen verändert in der Reihenfolge. Und ich habe mir überlegt, für die Schweiz wird das wahrscheinlich ähnlich aussehen, wahrscheinlich für einen Grossteil von der westlichen Welt. Angenommen, schon nur 50% der Bevölkerung, oder gehen wir noch etwas tiefer, vielleicht nur 25% der Bevölkerung könnte die Vorsätze auch umsetzen im 2018. Stellt euch vor, was das für eine Veränderung von unserer Gesellschaft zur Folge hätte. Ich glaube, wenn die Menschen das könnten umsetzen im Leben, über die Jahre immer die 25%, hey, das würde eine komplette Veränderung von unserer Gesellschaft geben. Ich glaube, unsere Gesellschaft wäre im Durchschnitt wirklich glücklicher, erfüllter und gesünder. Tatsache ist aber, dass wahrscheinlich nur wenige Personen diese Vorsätze auch wirklich enthalten. 24-Stunden-Frist ist abgelaufen. Ich würde behaupten, 90% von allen Leuten, die Vorsätze gemacht haben, halten die bereits nicht mehr ein oder haben schon gesagt, ach komm, vielleicht im nächsten Jahr. Oder wie man das halt auch so macht. Im heutigen Text wird es um die Thematik gehen. Was macht eigentlich ein erfülltes Leben aus? Oder wie komme ich zu mehr Glück, Glücklichkeit in meinem Leben? Wir werden heute einsteigen in eine neue Serie, in eine Psalmenserie. Es wird eine spezielle Serie sein, weil sie wird jetzt nicht regelmäßig fortlaufend sein, dass wir am nächsten Sonntag schon wieder über Psalmen predigen, sondern wir werden regelmäßig über das Jahr verteilt immer wieder Psalmen aufgreifen. Und zwar immer so um die Ferienzeit herum, Anfangsferien, Endeferien, so in eine neue Psalmgattung schauen. Ich wollte es mir und euch nicht antun, dass wir alle 150 Psalmen durchpredigen. Dann wären wir in 3 Jahren nämlich erst fertig. Wäre irgendwann ein bisschen too much. Aber wir werden so aufgrund von verschiedenen Psalmgattungen, Hymnen, Schöpfungspsalmen, Königspsalmen, Klagepsalmen, werden wir durch Psalmen durchgehen und immer einen Vertreter von dieser jeweiligen Gattung anschauen und Ende Jahr dann das Ganze wieder abschliessen. Warum genau Psalmen? Mir ist wichtig, sie bewusst etwas Alttestamentliches einzubauen. Wir Christen haben eine Tendenz dazu, auch wenn ich die Predigtthemen der letzten 4 Jahre anschaue, dass wir immer im Neuen Testament sind. Ist ja gut und recht, aber das Neue Testament können wir erst richtig verstehen auf Grundlage des Alten Testaments. Und das Alte Testament letztendlich verstehen wir auch nur durch den Blick vom Neuen Testament. Mit dem Vorausblick, was das Alte Testament hatte, verstehen wir vom Neuen Testament herkommend viel besser. Und warum genau Psalmen? Ich hatte eine spannende Begegnung in meinem Praktikum in Österreich während der Bibelschule. da hat mir eine Frau gesagt, es sei speziell, dass man über Psalmen fast nie predige. Und mir ist das irgendwo geblieben, ich sage, stimmt, über Psalmen predigt man wenig, Beerdigungen ausgenommen, haben die Psalmen nicht einen grossen Stellenwert in Verkündigung. Nebst dem, dass das Alte Testament ja eh wenig verkündigt wird. Über Geschichtstexte, die grossen Könige oder auch mal ein Prophet, vielleicht einer der Bekannteren, da predigt man schnell mal. Aber Psalmen, die finden nicht so einen grossen Einfluss. Und darum haben wir uns entschieden, zumindest mit den Psalmen das Jahr mal einen Akzent zu setzen. Wir wollen heute einsteigen in Psalm 1, aber bevor wir jetzt in Psalm 1 einsteigen, möchte ich gerne ein paar allgemeine Sachen zu den Psalmen anschauen, weil Psalmen können wir nicht ganz gleich anschauen, nicht ganz gleich predigen und auslegen wie ein neutestamentlicher Text, wobei selbst dort gibt es ja auch Unterschiede. Psalmen selber, Bezeichnung Psalmen ist eigentlich eine griechische Bezeichnung. Heisst so viel wie Lieder mit Instrumentalbegleitung. Es vermittelt so den musikalischen Charakter. Vom Hebräischen her, so wie die Juden das Buch nennen, müsste man es eigentlich Buch der Preisungen nennen. Hymnen, Loblieder. Und das ist noch spannend, weil die Bezeichnung ist gar nicht so ganz zutreffend. Wenn man berücksichtigt, dass mehr als 50% der Psalmen eigentlich Klage ist, ist es noch spannend, dass die Juden das als Buch der Preisungen bezeichnen. Also gesamthaft ist das gleich das, was durchdrücken soll. Psalmen werden in 5 Bücher eingeteilt. Klassisch, das kommt für die wenigsten von uns heute noch zur Geltung. Aber vom Judentum ist ganz klar, es gibt 5 Psalmbücher. 1 bis 41 ist zum Beispiel das erste Psalmbuch. Man geht davon aus, dass in Anlehnung an die 5 Bücher Mose so eingeteilt worden ist. Aber man streitet sich ein bisschen, woher das die Einteilung kommt. Weil wenn man es einfach so lesen, der Reihe nach, dann merken wir, da hat es nicht wirklich eine Gliederung drin. Und trotzdem ist es nicht zufällig. Es ist spannend, wenn man Psalmen der Reihe nach liest oder auch der Reihe nach durchbettet, dann wird man Teil von dem Auf und Ab, das zum Leben eines Gläubigen dazugehört. Immer die Grundbewegung zwischen Dank und Bitte, zwischen Lob und Klage, Nachdenkliches und Aufforderndes. Jemand hat dazu geschrieben, die scheinbar zufällige Anordnung der 150 Psalmen ist nicht ohne Bedeutung. Denn dieses ständige Auf und Ab im Glauben von inniger Vertrautheit zu einem Gefühl der Verlassenheit gehört zur alltäglichen Erfahrung der meisten Menschen, die mit Gott zu leben versuchen. Ist eine spannende Beobachtung. Und ich sage, ja, es trifft irgendwo zu. Und genau das ist es, was den Wert der Psalmen so hoch macht. Ich weiss nicht, wie es bei euch persönlich aussieht, ob ihr regelmäßig Psalmen leset oder betet. Ich würde sagen, vor allem das ältere Semester hat Psalmen einen grossen Stellenwert, auch im täglichen Gebet, wo genau das eben zum Ausdruck kommt. Psalmen sind so eine Art Schnittstelle zwischen Altem Testament und Neuem Testament, zwischen Judentum und Christentum. Wir müssen uns bewusst sein, Psalmen, das sind 150 Kapitel von 929 alttestamentlichen Kapiteln. Das ist ein Sechstel. Und trotzdem sind im Neuen Testament 1/3 von allen Zitaten und Anspielungen aus den Psalmen. 1/3 von allen Zitaten kommen aus einem Sechstel vom Alten Testament. Und da sehen wir, was für einen Stellenwert, dass die Psalmen im Neuen Testament für die Schreiber vom Neuen Testament hatten. Auch für Jesus. Vor der Kreuzigung, im Rahmen des Passamal, hat er mit seinen Jüngern zusammen die Psalmen 113 bis 118 betet. Das gehört zu den 4 vom Passalam dazu, vom Passamal. Oder am Kreuz hat er Auszüge aus Psalm 22 und 31 betet. Psalmen sind sehr relevant. Das Gebetsbuch der Juden war und ist so auch zum Gebetsbuch der Kirche geworden. Wobei ich aber das Gefühl habe, das ist etwas, das langsam ein bisschen vergessen oder verloren geht. Als Zweites müssen wir vorwegnehmen, wie können wir Psalmen auslegen. Weil Psalmen sind ja eigentlich schon etwas Spezielles. Psalmen sind Worte von Menschen an Gott gerichtet. Gebet von Menschen. Und gleichzeitig, weil es in der Bibel steht, wird es jetzt zu Wort Gottes an uns. Also Worte, die Menschen formuliert haben, an Gott, wird jetzt zu Wort Gottes zu uns. Den Link müssen wir zuerst mal machen, wenn wir nachher versuchen herauszufinden, was bedeuten die Psalmen für uns im Einzelnen. Und wir müssen uns bewusst sein, Psalmen ist nicht das Gleiche wie ein Lehrtext. Psalmen, das ist Poesie, das ist hebräische Dichtkunst. Das Hebräisch müssen wir ein bisschen betonen, weil manchmal müssen wir sagen, was sind denn das für Dichter gewesen? Das passt ja nicht zusammen, das ist ja kein Reim und so, aber es ist eben hebräische Dichtkunst. Wir müssen es fast im Hebräischen können hören und hören und beten oder aufsagen. Ich glaube, dann würden wir etwas von dem spüren oder noch ein bisschen mehr spüren. Es ist musikalische Dichtung und das bringt verschiedene Stilformen, verschiedene Sachen mit sich, wo wir bewusst sein müssen. Dass es zum Teil überschwänglich ist, wo man nicht eins zu eins heute so berücksichtigen kann. Es macht es nicht immer einfach zum Auslegen. Psalm 23, der gute Hirte, ist einer, den man kennt, wo man wissen, wie übertragen wir es heute. Aber wie sollen wir zum Beispiel mit der Aufforderung umgehen aus dem Psalm 137 oder dem Wunsch, der an Gott gerichtet wird, dass die babylonischen Kinder gegen die Felsen geschmettert werden sollen? Es ist ihnen noch schwierig, da einen Sitz im Leben von uns Christen heute zu finden. Steht aber in den Psalmen, ist Gottes Wort. Wir müssen wissen, Psalmen brauchen verschiedenste Stilformen. Einfach um es mal beim Namen nennen, es sagt euch wahrscheinlich nicht viel, sogenannte Parallelismen. Da werden verschiedene Aussagen immer wieder nachgedoppelt oder bewusst Gegenteil zum Ausdruck gebracht. Es gibt sogenannte Akrosticha, ich hoffe, ich betone es richtig, dass sie wiederholende Wörter, die immer wieder kommen, oder einen bestimmten Aufbau, Psalm 119, das sind immer ein paar Verse nach einem bestimmten Buchstaben vom Alphabet. Es fängt mit dem Buchstaben Aleph an, nach dem hebräischen Alphabet, ich glaube 8 Verse. Und nachher kommt der Buchstabe Bet, wieder 8 Verse. Und immer so fängt das erste Wort von diesen 8 Versen an. Und das zieht sich durch den ganzen Psalm 119 durch, das ganze Alphabet mal 8. Darum ist Psalm 119 so lang geworden. Betet den mal die Hei. Oder eine sogenannte Hyperbel, bewusste Übertreibungen. Oh, wie sind doch die Psalmen manchmal übertrieben? Wir werden noch ein oder andere Beispiel dazu mitbekommen im Verlauf dieser Serie. Und vielleicht der wichtigste Aspekt, weil es hebräische Dichtung ist, weil es Poesie ist, können wir es nicht gleich anschauen wie einen Lehrtext. Psalmen enthalten durchaus Lehr. Es widerspiegelt Lehr. Aber man darf nicht aus gewissen Aussagen eine Lehr ableiten. Ich würde es vergleichen damit, nehmt doch die Heimat eure Liebesbriefsammlung für oder Liebes-E-Mail-Sammlung oder Liebes-WhatsApp-Sammlung. Ich weiß nicht, wie das heute bei den Jungen funktioniert. Aber das könnt ihr nicht Wort für Wort nehmen. Wenn ihr im ZGB könnt lesen, dann könnt ihr Wortklauberei betreiben. Wie ist es jetzt genau formuliert? Wie ist die Satzstellung? Was ist im Finalnebensatz? Und wie ist das Verstehen? Da kann man Wortklauberei betreiben. Das kann man in einem Lehrtext viel eher machen. Nicht in den Psalmen. Wenn man das in den Psalmen macht, dann wird es schwierig. Nehmt doch die Aussage, unser Gott ist eine feste Burg. Ja, wer von uns stellt sich Gott wie ein Befestigungsbauwerk vor? Mit Zinnen und Schiessscharten und weiss nicht allem. Wir wissen alles, ist bildhafte Sprache, ist eine metaphorische Sprache. Und das müssen wir grundsätzlich berücksichtigen. Ich meine, das ist jetzt ein einfaches Beispiel mit unser Gott ist eine Burg. Aber es gibt andere Beispiele, wo wir uns zuerst mal fragen, was bedeutet das jetzt denn? Wenn Berge hüpfen vor Freude, ich meine, welche Berge hüpfen schon? Das ist eine bildhafte Sprache, da ist eine Aussage dahinter und die Bilder sind alle beschränkt. Nehmen wir wieder Psalm 23, der gute Hirte. Wir können daraus nicht die Lehre ableiten, dass wir alle Schafe sind und uns entsprechend jetzt wie Schafe verhalten müssen. Also ziehen gefälligst alle aufs Land, in irgendwelchen Gemeinschaftskommunen und essen nur noch Gras. Das können wir nicht aus den Psalmen heraus ableiten. Also die Psalmen widerspiegeln gewisse Lehre, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viel in Psalmen innen interpretiert. Das sind so ein paar wichtige Vorbemerkungen im Hinblick auf Psalmen. Und darum vielleicht noch eine letzte Warnung. Psalmen garantieren uns Christen oder den Gläubigen grundsätzlich nicht einfach ein sorgenfreies, angenehmes und total erfülltes Leben. Manchmal, wenn wir gewisse Psalmen lesen, auch der heutige Psalm 1, den wir werden anschauen werden, tendieren ein bisschen in diese Richtung. Man darf aber nicht vergessen, dass eben da wieder Poesie reinkommt. Überschwängliche Darstellung. Man darf nicht vergessen, dass viele Psalmen, die David geschrieben hat, sehr überschwänglich sind. Und es geht einem nur gut als Gläubigen. Und dann lesen wir die Geschichte von David und sehen, durch wie viel Nöte er durch muss. Wie schlecht es ihm gegangen ist. Dass er einen Klagepsalm geschrieben hat. Und trotzdem kann er solche Psalmen schreiben. Enthusiastische Freude über seinen Gott, über seinen starken Fels, seine Burg. Und wenn wir das im Gesamtbild der Bibel sehen, dann merken wir, Psalmen versuchen uns nicht ein weltfremdes, Überflügerbild vom Gläubigen zu zeichnen. Aber sie zeigen, was für einen Halt, was für einen Stellenwert, dass sie einem im Leben, im Glauben geben können. Ohne, dass man weltfremd wird und muss sagen, man ist einfach nur noch ein totaler Überflüger. Nein, das Auf und Ab gehört eben dazu. Und darum auch die zufällige Anordnung der Psalmen, wenn man es der Reihe nach lesen, auch nachher merkt, das Auf und Ab ist durchaus auch über die Gesamtheit der Psalmen vorhanden. Darum so mal ein erster Punkt, was ist eigentlich der Wert von Psalmen? Was können wir von dem schon mal mitnehmen? Ich glaube als erstes, sie können uns als Anleitung, als Orientierung für die Anbetung dienen. Wie können wir selber beten? Menge Menschen sind Psalmen eine Hilfe im eigenen Gebetsleben. Sie zeigen auf, wie man aufrichtig kann sein vor Gott, in allen Gefühlslagen. Wenn man sprudelt vor Freude, aber auch wenn man tief betrübt ist. Wenn einem manchmal die Worte fehlen, dann kann man einen Psalm nehmen, einen Psalm aussuchen, der die Gefühlslage zum Ausdruck bringt und man kann, sagen wir mal, richtig beten. Mit Worten, die schon andere beten haben. Man kann mit Gottes Wort beten. Ich kann mich erinnern, als meine Großmutter gestorben ist, habe ich als erstes der vom Sterbebett, und nein, als zweites, die Cousine ist schon dort gewesen. Und was willst du machen an einem Sterbebett? Sie war nicht mehr ansprechbar gewesen. Ja, der Psalm 23 ist das erste, wo man in den Sinn gekommen ist. Nehmen wir Psalm 23 beten. Es kann so eine Hilfe sein, je nach Gefühlslage, wo man drin steht, können sie beten mit Psalmen. Und das Letzte, was auch einen grossen Stellenwert hat in den Psalmen, sie zeigen die Wichtigkeit auf davon, immer wieder zu repetieren, was Gott für uns da hat. Immer wieder darüber nachzudenken. In den Psalmen sind gewisse Tatsachen, die Gott mit seinem Volk gemacht hat, immer und immer wieder rezitiert worden. Manchmal wäre es auch gut oder sinnvoll, wir würden das in unserem Leben machen. Wie schnell vergessen wir unsere Dankensanliegen? Wie oft habe ich gedankt für meine drei Kinder, für die wunderbaren Geburten? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt habe ich langsam genug Danke gesagt für die gute Geburt. Dabei, wenn wir uns an den Psalmen orientieren, man kann x-mal fürs Gleiche danken. Es erfüllt einem ja auch immer wieder mit Freude. Und darum eine erste Herausforderung für uns. Liesest du oder betest du Psalmen? Hast du schon mal überlegt, mit Psalmen zu beten oder nicht? Ich habe vor einem Jahr mein Projekt abgeschlossen, die Bibel durchzulesen in einem Jahr, wo nachher zwei Jahre gegangen ist. Und während diesen zwei Jahren habe ich regelmäßig Psalmen gelesen. Einmal pro Woche, eins, zwei, drei Psalmen. Und es hat mir einen neuen Blick auf Psalmen gegeben. Gewisse Psalmen waren öd und langweilig, wie es mit gewissen anderen Bibeltexten manchmal auch ist. Und gewisse Psalmen haben genau ins Herz getroffen. Und ich musste nach dem Lesen nochmal lesen. Und haben müssen sagen, ich will den Psalm beten. Es ist zu meinem Gebet für den Tag geworden. Und ich möchte euch ermutigen, so Thema Neujahrsvorsätze, vielleicht sich Psalmen mal wieder vornehmen. Vielleicht mal der Reihe nach, einfach nur durch Psalmen gehen. Man muss ja nicht durch die ganze Bibel, warum nicht mal alle 150 Psalmen lesen? Ich behaupte, viele von euch haben das noch nie gemacht. Habe ich bis vor 3 Jahren auch müssen sagen, habe ich noch nie gemacht. Macht es mal. Und betet die Psalmen auch. Gut, so viel zu den Vorbemerkungen. Und jetzt wenn wir einsteigen in Psalm 1. Der Psalm 1 preist in Form von einer sogenannten Lehrdichtung, preist er diejenigen Menschen als wahrhaft glücklich, die im Gesetz Gottes in der Tora verortet sind. Psalm 1, ich lese ihn gerade mal vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ich denke, es ist ein wohlbekannter Psalm. der auch verschiedentlich vertont worden ist. Und er wirft sich die Frage auf oder gibt viel eher sogar eine Antwort auf die Frage, was macht einen Mensch glücklich? Was macht einen Mensch oder das menschliche Leben erfüllt? Und ich glaube, das ist die Frage, die einen Großteil von dieser Welt bewegt, zumindest von der westlichen Welt. Viele Leute fragen sich viel mehr, wie kann ich überhaupt überleben? Aber dort, wo ein gewisser Wohlstand ist, fragt man sich, wie kann mein Leben glücklich sein? Wie kann mein Leben erfüllt sein? Und darauf gibt der Psalm eine starke Antwort. Aber auch eine unpopuläre Antwort. Populär wäre, wenn er würde sagen, hey, lass dir gut gehen. Konsumier so viel du kannst, materiell, geistig. Lass dich abfüllen mit all dem, was die Welt zu bieten hat. Die Welt sagt, damit du glücklich bist, bist egoistisch. Du musst auch für dich schauen. Schau, dass du auf deine Kosten kommst. Die Welt sagt, geniess deine Freiheit. Je mehr Freiheit wir haben, in allen Lebensfragen, bis hin, dass man sein Geschlecht selber bestimmen dürfen bestimmen, das macht uns glücklich. Das macht dich glücklich, dass du konsumierst, dass du für dich schaust und dass du möglichst viel Freiheit hast. Und im Gegensatz dazu definiert der Psalm einen ganz anderen Weg. Eher einen unpopulären Weg. Und er charakterisiert zwei verschiedene Lebenswege. So ist er oft überschrieben, die beiden Wege, der Psalm. Und in den Versen 1 bis 3 charakterisiert er den Weg von dem, der glücklich ist. Am Schluss wird er als Gerechter bezeichnet, ist der Weg vom Gerechten. Wie sieht der Weg vom Gerechten aus? Er fängt einmal an mit dieser Seligpreisung. Wohl dem. Glücklich ist. Derjenige, der das machen wird, so wird leben, dem wird es gut gehen. Eine Formulierung, die wir oft antreffen in der Bibel, auch die Seligpreisungen vom Neuen Testament von Jesus, fangen genau so an. Und da geht es durchaus auch um ein emotionales Fröhlichsein. Nicht einfach nur fröhlich ist, verstandesmässig gesehen, sondern es drückt auch durch, in den Emotionen. Die Person wird wirklich glücklich sein. Und dann kommt zuerst einmal eine negative Aufzählung oder eine abgrenzende Aufzählung. Glücklich wird der sein, der sich abgrenzt von allem Gottlosen. Und da hätten wir jetzt so einen, im Vers 1 so einen genannten Parallelismus. Einen sogenannten synonymen Parallelismus. Das sind drei Aussagen, die eigentlich das Gleiche aussagen. Eventuell ist es sogar ein steigender Parallelismus. Es gibt einen Fachbegriff, den habe ich vergessen. Wo die eine Aussage immer stärker wird als die letzte. Und das erkennen wir durchaus ein bisschen da drin. Zuerst, er wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Einer, der glücklich sein will im Leben, ein Gerechter, der wird sich nicht an dem orientieren, was die Gottlosen sagen. Er wird nicht auf ihren Rat hören im Sinne von, wie soll ich mein Leben gestalten, mal schauen, wie das die Gottlosen machen. Nein, das kommt ihm nicht in den Sinn. Und als logische Konsequenz davon, der zweite Punkt, er wird nicht nur nicht auf ihren Rat hören, sondern wird auch den Weg nicht beschreiten. Er wird nicht den gleichen Weg beschreiten, wie das die Sünder machen. Mit Sünder meint die Bibel, das sind die, die sich nicht an den Ratschluss Gottes halten. Die gemäss dem Gesetz vom Alten Testament überführt werden als Sünder. Im Sinne von, sie tun nicht den Willen Gottes. Der Gerechte will den Willen Gottes tun. Darum wird er nicht auf den Weg der Sünder treten. Und als letzte Steigerung, er wird nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen. Oder man könnte es anders sagen, es geht nicht darum, dass er nie einen blöden Spruch wird machen. Ich muss mich ja selber ein bisschen in Schutz nehmen, oder? Es geht vielmehr darum, dass er nicht intensive und tiefe Gemeinschaft mit denen hat, die über alles spotten, die Gott und die Welt verlachen, von nichts Respekt haben. Es geht um die innige Gemeinschaft, mit ihnen das Leben zu teilen und sich genauso zu verhalten und Gott und sein Wort sogar ins Lächerliche hineinziehen. Es kommt ihm nicht in den Sinn, er grenzt sich ab, vor allem Gottlosen. Wir dürfen das jetzt aber auch nicht überstrapazieren, was da gesagt wird. Die Pharisäer haben das gemacht. Wir erinnern uns zur Zeit von Jesus. Die Pharisäer haben sehr, sehr Mühe gehabt damit, dass Jesus mit Prostituierten und mit Zöllner Umgang gehabt. Er hat sogar mit ihnen gegessen. Er ist mit ihnen gesessen am gleichen Ort. Er mit ihnen gegessen. Das war unmöglich für einen Pharisäer. Gemeinschaft mit den Sündern, das geht doch nicht. Und Jesus hat gesagt, hey, das ist nicht das, was das Gesetz meint. Ich bin nicht für die gekommen, die gesund sind. Der Arzt ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Jesus hat Gemeinschaft gehabt mit Gottlosen, mit Sündern, mit Spöttern. Aber nicht Gemeinschaft im Sinn von, dass er ihren Lebensweg geteilt hätte, sondern er wollte ihnen ein Licht sein. Er wollte ihnen etwas bringen von dieser frohen Botschaft. Und darum wäre der Psalm falsch verstanden, wenn wir würden sagen, ja, wir müssen uns daran orientieren und wir grenzen uns von allen Leuten ab, die von Gott nichts wissen wollen. Das wäre die falsche Konsequenz aus dem Psalm. Aber es geht um eine ethische Abgrenzung, wie ich meinen Lebenswandel führe. Dass ich meinen Lebenswandel nicht in Übereinstimmung mit den gottlosen Leuten mache, sondern dass ich mich an etwas anderem orientiere, dem, wo wir im Vers 2 drauf kommen. Aber logisch darf ich auch mit ihnen Gemeinschaft haben, im Sinne von, ich darf dort ihnen auch strahlen als ein Licht, in der Überzeugung, dass ich der bin, der darunter steht, wohl dem. Wollte ich doch das Wohl dem rausbringen in die Welt und den Leuten etwas weitergeben und zeigen, schau, es gibt einen Weg, wo dich glücklich und erfüllt machen kann. Und dann kommen wir im Vers 2, nach der Abgrenzung kommt das Sondern. Sondern er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das ist das, was der Gerechte ausmacht. Sein Rat holt er nicht von gottlosen Leuten, die sich irgendetwas zusammenschustern, sondern er holt sich seinen Rat aus dem Gesetz Gottes. Daran hat er Lust, daran hat er Freude. Darüber könnt ihr Tag und Nacht nachdenken. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo viele von uns ein schlechtes Gewissen bekommen. Wo viele denken, wow, Tag und Nacht. Und ich habe meine Lust am Gesetz vom Herrn. Und jeder fragt sich, ja, habe ich wirklich meine Lust? Also, ich lese ja schon manchmal gerne in der Bibel, aber manchmal auch nicht. Und Tag und Nacht, also morgen ein Kapitel, wenn es gut kommt, am Abend auch noch eins. Aber so wie das da steht, ich habe lange Zeit Mühe gehabt mit dem Vers. Und ich hatte in der Vorbereitung von dieser Predigt ein Aha-Erlebnis. Hey, das ist Poesie. Ist eine gewisse Übertreibung, eine Hyperbel, das wäre eine Übertreibung. Es geht nicht darum, oder es ist nicht so, dass der Gerechte Tag und Nacht in diesem Buch lesen würde. Also vom Judentum her geht es eh nur um die alttestamentlichen Bücher oder vielleicht sogar nur um die 5 Bücher Mose. Aber für uns als neutestamentlich Gläubige geht es natürlich um die ganze Bibel. Es geht mehr um eine Grundhaltung, um eine Gesinnung. Ich will mein Leben an der Bibel ausrichten. Ich will meine Lust am Wort Gottes haben. Aber nicht so, dass wir uns dahinter sein und ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir vielleicht auch mal nicht Lust haben, die Bibel zu lesen. Es ist auch Anfechtung dahinter. Es geht um die Grundentscheidung, ich will das als gut befinden, was Gott als gut befindet für mein Leben. Ich will dem entsprechen und ich will so leben. Und ich will auch über das nachdenken. Das Nachsinnen vom jüdischen Denken her geht in eine Richtung von Meditation. Nicht im Sinn von Versenken irgendwelchen Tiefen, sondern meditierend wiedergeben. Darüber nachdenken und zwar laut. Es wird immer wiederholt. Es wird leislich vor sich angemurmelt. Das ist jüdisch oder alttestamentliches Meditieren, darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Und manchmal würde es vielleicht schon gut tun, mehr darüber nachzusinnen. Aber nicht unter dem Druck, dass ich Tag und Nacht müsste. Das ist wieder die poetische Sprache. Es zeigt letztendlich die Grundgesinnung. Und das führt nachher zum Vers 3, zu dem Bild, das die Bibel immer wieder braucht. Für ein Leben, das unter dem Segen Gottes steht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Der Baum, ein Sinnbild für die Gerechte und die Wasserbäche, ein Sinnbild für das Gesetz Gottes. Die Ströme von lebendigem Wasser, die im Neuen Testament auch wieder kommen, verknüpft werden mit dem Heiligen Geist. Und der Gerechte ist jetzt ganz nahe an dem Wasser, an den Wasserbech gepflanzt. Und das bringt ihm Leben. Ein nicht endender Vorrat an Nahrung und Erfrischung. Das kennzeichnet der Gerechte. Der Baum wird zu seiner Zeit Frucht bringen. Das meint zu seiner Zeit, zur Erntezeit. Denn wenn man Frucht erwartet, bringt er auch Frucht. Weil es geht ihm gut. Auf unser Leben übertragt ein Gläubiger, wird zu seiner Zeit Frucht bringen. Denn wenn es dran ist, werden wir jetzt als Gläubige vom Neuen Testament wieder durch den Heiligen Geist geführt und geleitet, die richtigen Taten, die richtigen Worte vollbringen. Zu seiner Zeit werden wir Frucht bringen. Das ist das, was man von einem Baum, der nahe am Wasser gepflanzt ist, erwarten kann. Wir lesen, seine Blätter werden nicht verwelken. Verwelkende Blätter, ein Zeichen für Gericht im Alten Testament, für Tod. Der Baum wird nicht sterben. Man könnte da zum Beispiel bereits ans ewige Leben denken. Man könnte aber auch an innere Frische denken. Ein geistliches Nicht-Absterben. Wer näher an diesen Wasserbech gepflanzt ist, der wird eine stetige innere Frische haben, geistliche Frische. Nicht müssen darben, nicht immer ein Auf und Ab im Glaubensleben. Die grossen Ups und Downs im Glaubensleben, merke ich, die habe ich in meinem Leben vor allem dann gehabt, wenn ich nicht mehr gewurzelt war im Wort Gottes. Wenn Bibel lesen, Bibelstudium über Monate zum Teil gefehlt hat. Das hat mich vielfach aus der Bahn geworfen. Und wo eine gewisse Stetigkeit reinkommt, da kommt eine gewisse Kontinuität, da kommt ewig oder stetig grünes Laub drin. Was können wir also für uns als Christen mitnehmen von dem Bild, von dem Gerechten? Tief beim Wort Gottes sein. Und Jesus ist das Wort Gottes. Das Fleisch gewordene Wort Gottes. Näher bei Jesus sein. Das wird uns die Frische bringen. Das wird uns Garantie geben, dass wir Frucht geben können. Es zeigt uns auf, es braucht eine gewisse Distanz zu Gottlosen. Eine ethische Distanz zum Gottlosen. Eine Entscheidung, nein, ich will mich nicht an diesen Werten orientieren. Ich will auch gar nicht den Rat erst einholen, um mal zu prüfen, ob es noch etwas wäre. Es ist eine Entscheidung ganz für die Seite vom Wort Gottes. So paradiesisch die Zustände jetzt da auch klingen, müssen wir uns ebenfalls wieder bewusst sein, man kann jetzt da nicht mit einem fanatischen Vergeltungsglauben anfangen glauben. Im Sinn von, ich lese jetzt jeden Tag, am Morgen und am Abend in der Bibel und über Mittag tue ich noch darüber nachdenken und nachts bete ich dafür, dass ich von dem träume und nachher wird es mir gut gehen. Das wäre so eine Art Vergeltungsglauben. Ich leiste etwas und dann schaut Gott, dass es mir gut geht. Um das geht es nicht. Es geht vielmehr um die Grundsatzentscheidung, um die Gesinnung in meinem Herzen. Ich will mich auf Gott ausrichten. Neutestamentlich gesprochen, ich will mich auf das Wort Gottes, auf Jesus ausrichten. Ich gebe mein Leben Jesus an. Er ist der, der mein Leben soll bestimmen und führen, auch im 2018. Und aus dem heraus kommt die Gesinnung, dass ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen will. Aus dem heraus kommt das Pflanzsein näher an den Wasserbech. Aus dem heraus kommt das Fruchtbringen und das Gesegnetsein. Der Ausspruch über unserem Leben, wohl dem. Gesegnet, glücklich. Aus dieser Beziehung zu Jesus heraus letztendlich. Und nicht aus einer Tätigkeit, die wir machen. Im Gegensatz zum Gerechten gehen wir doch auch noch kurz auf das ein, was über den Gottlosen geschrieben wird. Aber so sind die Gottlosen nicht. Bei ihnen sieht es gerade anders aus, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Auch wieder ein bekanntes Bild, das wäre noch der Baum an der Wasserbech. Bei ihnen ein anderes Bild. Die Spreu, die vom Wind verstreut wird. Das Bild von die Haut, die ums Korn herum ist, die Spreu, eben, die muss vom Korn getrennt werden. Früher hat man mit diesen Dreschflegeln eingeschlagen aufs Korn, damit sich die Haut gelöst hat. Und nachher wird das Ganze aufgeworfen. Und der Wind, der reinbläst, bläst die leichte Spreu weg, damit das reine Korn zurückgeht. Und der Gottlose wird mit dem Spreu verglichen, der nicht fest verwurzelt ist wie ein Baum. Wenn ein kleines Windchen kommt, wird er wegblasen. Er hat keinen Halt im Leben, er ist haltlos, er ist ein Lichtgewicht. Er hat keine Relevanz. Sein Leben hat keine Relevanz. Und es wird hinwegblasen. Ist nichts mit fest gegründet sein, nichts mit fest gepflanzt sein. Und der Gottlose, Vers 5, darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht. Sie werden keinen Bestand haben im Gericht Gottes. Vom Text her ist nicht ganz klar, ob da wirklich das Endgericht gemeint ist. Es könnte ganz so gut auch das Gericht im Tor von Jerusalem gemeint sein, dass die Gottlosen dort nicht bestehen können, weil die Ältesten über irgendwelche Situationen gerichtet haben. Aber mit der Ewigkeitsperspektive dürfen wir da ruhig auch das Endgericht in Betracht ziehen. Der Gottlose wird im Endgericht nicht bestehen können. Es wird ihm nicht gut sein, nicht gut gehen. Und so findet der Psalm nachher seinen Abschluss im Vers 6 und das ist eigentlich der Kernvers. Das ist die Essenz. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Was heißt das? Gott kennt den Weg der Gerechten. Kennen im biblischen Sinn bedeutet nicht einfach ein Wissen. Gott weiß nicht einfach, wo unser Weg hingeht, wenn wir Gerechte sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sondern er hat uns erkannt. Er kennt unseren Weg im Sinn von, was Gott kennt, das liebt er. Und was Gott liebt, das beschützt er und begleitet er. Und Begleitung von Gott heisst Förderung, heisst auch Korrektur, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben. Das heisst, dass, wenn Gott den Weg vom Gerechten kennt, heisst das Liebe, heisst das Schutz, heisst das Förderung und Korrektur. Und im Gegensatz dazu haben wir den Weg vom Gottlosen. Es wird nicht gesagt, dass Gott den Weg kennt. Es heisst aber nicht, dass Gott nicht wüsste, was das für ein Weg ist. Aber es geht darum, den Weg vergeht. Der Weg interessiert Gott eigentlich nicht. Er nimmt keinen Anteil am Leben. Ist vielleicht nicht ganz korrekt. Ich glaube, Gott leidet daran, wenn Menschen nichts von ihm wissen. Aber er nimmt keinen Anteil an dem Leben, indem er es nicht vorwärts bringt. Er lässt das Leben letztendlich vergehen. Es ist nur ein Windhauch, der wird vergehen. Das sind die beiden Lebenswege. Entweder kennt Gott einen oder dein Weg wird vergehen. Das ist die Wahl, die wir gemäss der Bibel haben. Die Möglichkeit, uns dazwischen zu entscheiden. Und insofern fordert uns der Psalm natürlich auch raus. Und ich werde euch auch herausfordern im Hinblick auf 2018. Welches ist der Weg, den ihr beabsichtigt zu gehen? Beabsichtigt ihr, dass Gott euren Weg kennt oder dass euer Weg wird vergehen? Ich habe gesagt, der Weg oder der Psalm wird oft überschrieben mit «die beiden Wege». Aber es ist natürlich falsch verstanden, wenn wir das Gefühl haben, dass sie beides gleichberechtigte Alternativen. Die Bibel zeichnet eigentlich ein ganz klares Bild vom letzten Weg, wo sie sagt, es ist eigentlich nicht eine ernstzunehmende Alternative. Es ist nicht eine Existenzweise, die sich lohnt. Eigentlich ist der Weg nur eine Sackgasse. Der Weg wird vergehen. Der bringt es eigentlich nicht fürs Leben. Im Gegensatz dazu aber der andere, der Weg vom Gerechten, der unter dem Freudenruf steht, wohl dem, glücklich ist, gesegnet ist, der sich distanziert vom Gottlosen, der sich orientiert am Gesetz Gottes, wo das Wort Gottes lieb hat. Vielleicht müssen wir unsere Neujahrsvorsätze, die gewisse gemacht haben, überdenken. Oder vielleicht müssen wir nochmal überdenken, ob wir wirklich keine Neujahrsvorsätze machen wollen. Ich glaube, Neujahrsvorsätze haben durchaus ihre Berechtigung, wenn sie in Bezug auf Gott gemacht werden. Oder wenn Gott uns etwas aufgezeigt hat, was dran ist zu ändern. Aber dann würde ich sagen, wartet jetzt nicht wieder bis zum neuen Jahr, sondern trefft schon jetzt einen Vorsatz. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr dem Wort Gottes Relevanz gebt im Leben. Dass ihr zu diesen gerechten Leuten werdet, die sagen, die Bibel hat erste Priorität in meinem Leben. Ich will mein Leben daran ausrichten und orientieren. Und natürlich, das Wort Gottes ist nicht nur das geschriebene Wort. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Letztendlich geht es um die Ausrichtung auf Jesus. Er soll mein Herr und Heiland sein in meinem Leben. Haben wir uns auf ihn ausgerichtet? Dann steht über unserem Leben wohl dem, wohl dir, wo du dein Leben auf Jesus ausgerichtet hast. Und wenn du sagst, das will ich nicht, dann steht über deinem Leben, der Weg des Gottlosen wird vergehen. Das ist das, was der Psalm 1 zum Ausdruck bringt, was uns herausfordert. Und ich werde zum Abschluss lesen, was der William MacDonald, ist ein bekannter Kommentator gsi, weiß gar nicht, ob er noch lebt, und er hat Folgendes geschrieben zum Psalm 1. Täglich wird die Welt einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie soll glauben, wahre und andauernde Befriedigung sei darin zu finden, dass man den Lüsten des Fleisches frönt. Fernsehen, Radio, Filme und Zeitschriften, alle miteinander behaupten, Freizügigkeit sei der Weg zur Erfüllung. Das Leben in Reinheit wird als puritanisch abgetan. Puritanisch zu eng, zu sittenstreng, zu altbacken. Aber der Psalmist rückt die Dinge wieder zurecht. Ich möchte gerne beten und nachher werden wir Zeit vor Ruhe haben und anschliessend werden wir gemeinsam einen Psalm beten. Ich sage nachher mehr zu diesem Psalm, einfach zuerst das Gebet und nachher Zeit vor Stille, wo wir auch selber von Gott kommen können. Vielleicht auch unsere Neujahrsvorsätze, Vorsätze grundsätzlich überdenken, neu ausrichten, falls so etwas nötig wäre in unseren Augen oder in Gottes Augen. Jesus, ich danke dir für die Psalmen, die wir auch heute noch dürfen haben, die auch für uns relevant sind. Und ich wollte dich bitten, dass du uns einen Hunger nach deinem Wort gibst. Einen Hunger nach deinem geschriebenen Wort, dass wir das auch dürfen erleben, die Lust an deinem Wort. Dass nicht einfach nur ein Kampf ist, in deinem Wort zu lesen, nicht nur Anfechtung, sondern auch der tiefe Frieden, der daraus raus darf kommen. Und ich bitte dich, dass du uns eine Lust gibst nach dir selber. Ein Ausstrecken nach dir und ein Erkennen, was es bringt, auf welche Grundsätze zu bauen. Auch gerade im 2018, dass wir Weisheit haben aus deinem Wort, aus dir aus der Weisheit empfangen, durch deinen Heiligen Geist und nicht in Versuchung geraten, auf gottlose Ratschläge zu hören und nachher plötzlich irgendwo in eine Sackgasse zu laufen. Und ich danke dir für die Verheißung, die wir dürfen haben, das Wohl dem, das Glücklich, wo über uns ausgesprochen ist, wenn wir uns an dir orientieren. Amen.